Ja, bevor ich einsteige, möchte ich an der Stelle euch nochmal begrüßen. Ich bin ja heute wieder zum zweiten Mal hier nach meiner längeren Auszeit. Ich habe schon letzten Sonntag den Gottesdienst mitgestaltet, die Predigt gehalten und freue mich, dass ich heute wieder da sein darf, wieder predigen darf. Mir ist auch wichtig, nochmal Danke zu sagen für die Auszeit, die ich haben durfte. Das waren ja einige Wochen, wo ich mich investiert habe für die Doktorarbeit, an der ich sitze, versuche da voranzukommen. Das ist einigermaßen gelungen, aber es gibt immer noch ein Stück Arbeit. Ich habe das auch letzte Woche schon gesagt, aber ich wollte es einfach nochmal betonen, dass ich es einfach genial finde, dass ich das machen kann, dass manche da auch nachgefragt haben, dass manche für mich gebetet haben. Das ist echt sehr, sehr wertvoll. Die erste Woche war für mich auch super. Wir sind direkt mit dem Alpha-Life-Kurs eingestiegen, oder der lief ja schon eine Woche, und ich durfte am zweiten Abend dazukommen, und ich finde es genial. Es ist keine gewaltige Gruppe, keine 30 Leute, aber es sind Leute, die sich dafür interessieren, Jesus kennenzulernen oder zu verstehen, was es für unser Leben bedeutet. Und ich finde es genial. Jeder Einzelne, der da ist, ist echt super. Es gibt einen Haufen Teenies, die im Teenie-Alpha-Life dabei sind, im Jugend-Alpha-Life. Ich glaube, insgesamt beim Essen sind wir fast 30 Personen mit Mitarbeitern. Und für mich ist es einfach bereichernd. Ich finde es so genial, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen, wenn wir anfangen zu überlegen, an was glauben wir überhaupt? Auch wir als Christen, auch die Leute, die schon lange in die Kirche kommen, nochmal neu zu überlegen, welche Bedeutung hat das für unser Leben? Und das finde ich ist eine Bereicherung, und es ist enorm wichtig, dass wir das machen. Und ich freue mich darauf, und ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Jetzt heute Morgen habe ich das zweite Teil von dieser Gottesdienstreihe, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und ich möchte gern mit einer Aufgabe einsteigen. Ich möchte mal versuchen, ob ihr das rausfindet. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Es sind zwei Folien, lese ich euch gleich vor. Aber mich würde interessieren, ob ihr raten könnt, wer das ist. Also, ein Zitat. Ich habe einen eisernen Willen. Und mein ganzer Wille war immer darauf gerichtet, ein schreckliches Gefühl der Unzulänglichkeit zu überwinden. Ich kämpfe immer mit dieser Angst. Ich überwinde eine Zeit lang diese Angst und entdecke mich als ein besonderes menschliches Wesen. Und dann komme ich in eine andere Phase und denke, ich sei mittelmäßig und uninteressant. Und ich finde einen Weg, wie ich da wieder herauskomme. Wieder und wieder. Mein Antrieb im Leben kommt von dieser schrecklichen Angst, mittelmäßig zu sein. Und das treibt mich immer wieder an, treibt mich an. Denn auch wenn ich jemand geworden bin, muss ich immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Mein Kampf hat nie aufgehört und wird es wahrscheinlich auch nie. Was meint ihr? Fällt euch irgendein Name ein, wo ihr denkt, wow, so ein offenes Geständnis über die eigene Minderwertigkeit und die Gefühle und den Kampf, von wem stammt das? Was meinst du?
Paulus.
Nein, leider nicht. Wer hat noch? Thomas. Hey, du bist gut. Volltreffer. Urs, tut mir leid. Was hättest du sagen wollen?
Arnold Schwarzenegger.
Ja, nein, es ist tatsächlich Madonna. Der Thomas hat es vielleicht schon mal gehört oder gelesen irgendwo, ich weiß nicht, wie er draufgekommen ist, aber das war tatsächlich im April 1991, hat sie dieses Interview gegeben. Es ist ein relativ bekanntes Interview tatsächlich, wenn man sich um das Thema Identität beschäftigt, habe ich auch in einer anderen Predigt gefunden, aber ich fand es wirklich eindrücklich. Wer ist denn Madonna? Die war schon 1991, im gleichen Interview habe ich das gefunden. Jetzt habe ich es mir rausgeschrieben, im gleichen Interview hieß es, also 1990 bereits, hat Forbes geschätzt, dass ihr Vorsteuereinkommen 39 Millionen Dollar beträgt. Und seit 1986 hat sie 125 Millionen Dollar eingenommen. Sie war 1991 auf einer Tour, Blonde Ambition. Ich bin wirklich nicht so vertraut mit ihrer Musik, muss ich zugeben, aber Like a Virgin oder andere Lieder von ihr kenne ich natürlich vom Titel und von der Melodie ein bisschen. Aber diese Tour, die war in 27 Städten ausverkauft. Und das Konzert wurde auch auf einem Fernsehsender gestreamt. Und das war das höchst gewertete Nicht-Sport-Event, das bis dahin auf dem auf dem Netzwerk ausgestrahlt wurde und ihre Alben sind ausgezeichnet worden mit doppelt Platinum. Heutzutage, wenn du auf Wikipedia gehst, heißt es, und es war wahrscheinlich damals auch schon, sie ist die erfolgreichste weibliche Künstlerin auf der ganzen Welt. Und trotzdem, so erfolgreich, kämpft sie mit dem Gefühl der Unzulänglichkeit. Ist angetrieben davon, sich immer wieder neu beweisen zu müssen. Und ich habe gedacht, wenn wir uns selbst überlegen, kennen wir vielleicht das Gefühl, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, kennst du das Gefühl, dass du dich beweisen musst? Ich kenne das Gefühl. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass du Angst hast zu versagen. Ich habe ein Interview mit einer Psychologin gehört, die hat gesagt, die prägendsten Ängste unseres Lebens sind eigentlich Versagensängste und Verlustängste. Im Grunde genommen kennt jeder Mensch diese Angst, total zu versagen. Oder die Angst, abgelehnt zu werden. Wer kennt das? Ich kenne das. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne die Angst. Vielleicht stecken dahinter auch bestimmte Erfahrungen. Vielleicht wurdest du mal bloßgestellt von deinem Chef oder von einer Freundin oder jemand hat was geteilt, was du eigentlich privat ihm gesagt hast und er erzählt überall rum, Bilder von dir oder hintenrum wird über dich geredet. Wir erleben in unserer Gesellschaft einen unglaublichen Leistungsdruck. Ich meine, ich sehe das bei meinen Kindern. Ich muss sie ja nicht schonen, aber ich meine, wenn man sich überlegt, dass unser Notensystem in den Schulen 6 Noten hat, oder? Von 1 bis 6. Aber durchfallen tut man beinahe alles, was kleiner ist als die Hälfte. Oder? Unter 4. Du brauchst eine 4, um zu bestehen. 4, 5, 6. Warum schüttelst du den Kopf? Weiß nicht. Also ich meinte 4. In Deutschland ist es wenigstens so, dass du noch mit der 5, die kannst du auch ausgleichen, nur mit der 6. Also bei uns ist es ja umgekehrt, oder mit der 2. Aber ich finde, es ist ein enormer Leistungsdruck, den eigentlich auf den Schülern liegt. Ich bin nicht gegen Noten, ich bin gar nicht dagegen, dass sie den Leistungsdruck haben. Aber ich finde trotzdem, dass wir von Kindheit an den Kindern eigentlich einen gewissen Druck machen. Du musst funktionieren, du musst gut sein, du musst überdurchschnittlich sein. Und wir haben letztens mal gesagt, der Spielraum, der ist gar nicht so groß, oder? Wenn jemand mit 4,7 oder 4,9 kommt, dann muss man schon sagen, ja, komm, ey, wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen. Und vielleicht kennen wir auch die Erfahrung, dass wir gescheitert sind. Vielleicht, dass wir Geld verloren haben, dass wir lange investiert haben, dass wir gehofft haben. Ich glaube, wir alle kennen ähnliche Erfahrungen wie Madonna. Und deswegen ist mir eigentlich diese Gottesdienstreihe so wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie verändert eigentlich der Zuspruch Gottes oder wie verändert Jesus und mein Glaube meine Identität? Was macht es aus mir? Wer bin ich? Ich bin ja dagegen, dass wir einfach nur sagen, das Christentum ist eine Information oder irgendwas, was am Sonntag relevant ist oder so eine Theorie, die einfach nur theoretisch für uns wichtig ist, sondern ich bin der Meinung, das müsste ja eigentlich in unserem Leben was bewirken. Und wie geschieht es denn? Was bewirkt es denn in unserem Leben? Das ist so die große Frage für mich, auch in dieser Gottesdienstreihe. Und ich denke immer wieder, und das war jetzt auch bei der Vorbereitung der Gottesdienstreihe, habe ich von Tim Keller ein Zitat gefunden, wo er gesagt hat, manchmal verstehen wir gar nicht, dass wir in der einen Hand als Menschen die Bibel haben und sagen, ja, Jesus, du bist für mich wichtig, so wie wir das vorhin gesungen haben, du bist mein Alles, du prägst mich, du bist wichtig für mich. Und in der anderen Hand bekommen wir ständig Inputs von unserer Gesellschaft und sind in einem Dialog mit Werten und Normen, die eigentlich gar nicht in Übereinstimmung mit dem stehen, was Jesus uns sagt. Und deswegen dieses Bild, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe das letzten Sonntag erklärt. Ich finde dieses Märchen jetzt nicht besonders berauschend, ist auch ziemlich brutal eigentlich. Aber die Frau hat die böse Stiefmutter, die Königin, die hat ja einen sprechenden Spiegel. Und ich glaube, wir denken manchmal, ich entscheide über mich, wer ich bin. Oder? Es stimmt für mich. Du musst in dich selbst hineinschauen, um deinen Wert zu bestimmen. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst selbst stark sein. Du musst dich durchkämpfen. Wir sind immer auf uns selbst gerichtet. Und das sagt uns auch unsere Kultur. Anders als in vergangenen Zeiten oder in anderen Ländern, wo eher von außen was aufoktroyiert wurde. Oder das Beispiel letztes Mal war der Herr Müller, der heißt Herr Müller, weil wahrscheinlich einer seiner Vorfahren tatsächlich Müller war und weil der dann Müller war, wurde der Müller genannt. Du kannst auch im religiösen Bereich, es gab eine Zeit, da hat jeder an das geglaubt, was der Fürst geglaubt hat. Oder cuius regio, eius religio auf Lateinisch. Also das war im Mittelalter war das ganz klar, wenn der Fürst katholisch ist, dann sind alle katholisch. Und wenn der Fürst evangelisch ist, dann sind alle evangelisch. Und wir haben uns davon befreit und haben gesagt, hey, nee, jeder muss zum Ausdruck bringen können, was er will. Er soll da den Beruf ergreifen können, wo er stark ist. Und ich finde das gut. Ich finde es gut, das hat auch was, es hat was, auch was mit dem christlichen Glauben, denn der christliche Glaube ist nichts, was jemand anderes für dich entscheiden kann. Das war ja einer der Einsichten der Reformation und auch in der Folge von anderen Erweckungen, dass es eigentlich darum geht, dass ich entscheide, mit diesem Gott zu leben. Und ich habe euch dieses Bild nochmal mitgebracht. Letztes Mal hatte ich es auf der PowerPoint. Dieses Mal habe ich gedacht, tue ich euch das an, dass ich ein bisschen zeichne. Das ist ja das Fach, was ich abgewählt habe. Deswegen finde ich das schön, dass ich inzwischen ein bisschen zeichnen darf. Nein, ich finde, das ist so ein Lebensmodell, das stammt nicht von mir, sondern das hat ein Verein, Gott und ich, bietet es an. Ich finde, das ist ein hilfreiches Modell. Das unterteilt eigentlich unser Leben in so 7 Bereiche. Der Hammer steht für die Arbeit, das hier soll sozusagen die Partnerschaft sein, Mann und Frau. Das wäre dann die Kinder mit 2 Kindern. Das ist hier so das Materielle und unsere Zeit. Das ist unser Körper und das sind die anderen Beziehungen, in denen wir leben. Und wir leben ja in Beziehungen, das ist klar. Wir sind immer im Dialog. Und was wir häufig hören, ist eben, dass wir als Menschen im Zentrum unseres Lebens stehen. Muss man da jetzt Füße dran machen, damit es besser aussieht? Okay. Ich übe es nochmal fürs nächste Mal. Aber egal. Die Idee, was unsere Gesellschaft uns sagt, ist, du musst dich in diesen Bereichen beweisen und bewähren und du kannst das zum Ausdruck bringen, was in dir drinsteckt. Und dann versuchen wir im beruflichen Bereich oder im schulischen Bereich echt Leistung zu bringen. Oder wir versuchen, der beste Partner zu sein oder ein super Vater zu sein. Oder wir schauen, dass unser Wohlstand oder unser Lebensstandard wächst. Ich habe gestern beim Einkaufen einen Podcast gehört. Es war lustig beim Einkaufen. Und zwar hat da jemand drüber geredet, dass sie als Ehepaar in die Situation gekommen sind, dass sie auf einen Schlag 2 Gehälter hatten. Also er wurde auch angestellt, nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte. Hat dann auch zum Familieneinkommen beigetragen. Es klang so, als hätten sie keine Kinder. Und dann haben sie gesagt, wir wollen eigentlich bewusst unseren Lebensstandard nicht erhöhen, haben sie zu sich gesagt und haben angefangen, Geld auf ein anderes Konto einzuzahlen, ein Drittel von ihrem Einkommen, damit sie ein Konto haben, wo sie was Gutes tun können. Und sie haben zum Beispiel beschlossen, ein Jahr lang keine neuen Sachen anzuschaffen, sondern nur Lebensmittel einzukaufen. Fand ich spannend, haben mir überlegt, funktioniert das auch mit Kindern, aber ich will nur sagen, ich glaube, der Gedanke kam mir, ich glaube, in der Schweiz kriegen wir ganz schnell gesagt in unserer Gesellschaft, hey, wenn du bestimmtes Geld hast, dann musst du auch dir bestimmte Sachen leisten. Ab einem gewissen Alter kommt die Frage, hast du jetzt Wohneigentum oder wohnst du immer noch zur Miete? Wo gehst du in Urlaub? Und so weiter und so fort. Ich glaube, die materiellen Fragen, die sind für uns gar nicht so unwichtig. Und körperlich, ich meine, wir kriegen das überall gesagt, oder? Wir sollen uns gesund ernähren, wir sollen gute Lebensmittel kaufen, wir sollen fit sein. Und wir leben natürlich auch von dem, was andere Menschen uns sagen in der Arbeit. Aber manchmal ist es auch sehr destruktiv, oder? Wenn jemand immer sagt, zum Beispiel, das hat nicht gereicht. Oder wenn jemand entlassen wird. Und wir merken, wir bestimmen unsere Identität oft eigentlich im Dialog. Und deswegen auch dieses Bild mit dem Spiegel. Ich habe hier oben auch gebeten, dass sie einen kaputten Spiegel hinhängen. Weil ich habe letzten Sonntag schon gesagt, manchmal gibt es auch kaputte Spiegel. Spiegel, die mir ein falsches Bild zurückspiegeln. Niemand würde in den Spiegel schauen mit einem Riss und denken, ich hab da einen Knick in der Optik oder ich habe da einen Riss. Sondern man würde merken, der Spiegel ist kaputt. Und ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, sind die Spiegel, in die wir schauen, wirklich gut? Und eine Hilfe ist aus meiner Sicht das Evangelium. Wir lesen in Galater 2, Vers 20. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Also aus meiner Sicht ist es so, verstehe ich das so, wenn wir Christ werden, wenn wir Jesus das annehmen, was Jesus uns schenken möchte, den male ich jetzt einfach so, dann beginnt in meinem Leben ein Veränderungsprozess, dann beginnt in meinem Leben ein Dialog mit Jesus. Dann vertraue ich ihm mein Scheitern an und er beschenkt mich mit Vergebung zum Beispiel. Oder ich vertraue ihm meine Fragen und Zweifel an und er beschenkt mich mit Antworten und Ermutigung. Oder ich vertraue ihm meine Freude an und er feiert mit mir. Das ist ein Modell, natürlich ist es schematisch, klar, aber dafür, dass da in Galater 2, Vers 20 heißt, wenn jemand zu Jesus kommt, dann lebt er eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in ihm. Und die Frage, die mich immer wieder beschäftigt in der Vorbereitung dieser Gottesdienste, mit wem bin ich im Dialog? Von wem lasse ich mich prägen? Von wem bekomme ich meine Wertigkeit, meinen Sinn, meine Bestimmung? Wer bestimmt, was gut und richtig ist? Und ich glaube, dass die Bibel uns sagt, dass wir anfangen sollen, in einem tiefen Dialog unsere Identität bei Gott zu finden. Paulus sagt an einer Stelle mal, ihr seid jetzt Söhne und Töchter Gottes. Ihr seid nicht einfach nur Geschöpfe Gottes, sondern ihr seid Kind Gottes, Kind eines lebendigen Vaters. Wir werden das jetzt gleich ein bisschen vertiefen, aber ich glaube, dass es ein Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft immer davon reden, ich bin, anstatt dass wir hören, was Jesus uns sagt und dass wir anfangen, mit ihm darüber zu sprechen. Und ich möchte drei grundlegende Wege aufzeigen heute Morgen, wo ich glaube, dass es wichtig ist, im Gespräch mit Jesus zu sein und aus diesem Gespräch meine Identität, meine Empfindungen prägen zu lassen und auch gewisse Dinge, falsche Aussagen, die über mich gemacht werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, loszulassen und abzulehnen und abzulegen. Und ich habe mir, sind wirklich sehr grundsätzlich, aber ich glaube auch sehr, sehr wichtige Bereiche. Der erste ist dieser Satz, du bist geliebt. Ich glaube, wir werden manchmal dazu erzogen, dass wir uns selbst sagen, ich bin schon okay. Ich bin geliebt. Oder dass wir schauen, bin ich beliebt? Also ich kenne die Frage grundsätzlich vollkommen. Es war schon lange her, aber ich kann euch immer noch sagen, wie ich mich gefühlt habe, als ich in die Schule gekommen bin. Ich habe selbst was dazu beigetragen, aber ich war immer eigentlich in meiner Schulzeit ein ziemlicher Außenseiter. Es gab eine Zeit, da hat mich mein Klassenkamerad so täglich einmal genommen und unter den Wasserhahn gehalten, weil ich zu schwach war, mich zu wehren. Und ich würde nicht sagen, dass das eine traumatische Erfahrung war, aber die Frage ist doch, bin ich davon abhängig, was andere über mich sagen? Oder habe ich ein Fundament, wo ich spüre, darauf kann ich wachsen und stehen und das kann mir niemand nehmen? Wenn wir zum Beispiel über die Liebe Gottes nachdenken, dann sagen wir schnell, ja, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, das ist ein Zeichen dafür, dass er dich liebt, vertrau doch auf seine Liebe. Aber es gibt so ein Gebet von Paulus, was mich immer wieder herausfordert und wo ich eigentlich merke, so dieses Thema vom lieben Gott ist gar kein oberflächliches Thema. Ist gar kein Thema, wo man einmal hört und dann einen Haken hinten dran macht, sondern wo Paulus sagt, hey, diese Liebe, die möchte eigentlich ein Ziel in dir erreichen. Die möchte ich eigentlich in deiner ganzen Existenz prägen. Und ich möchte gerne diesen Text mal mit euch lesen, Epheser 3, Vers 14 bis 19, und das wäre zum Beispiel ein Text, den man auch in der nächsten Woche persönlich mehrfach lesen und auch beten kann. Da sagt Paulus, deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie, Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eure innersten Überzeugungen festmachen. Okay, wir hören kurz an der Stelle auf, weil mir ein Ding wichtig ist, warum habe ich das ganze Zeugs gelb eingefärbt. Wir merken, Paulus sagt nicht, vertraut auf diesen Satz, den ich euch sage. Wiederholt ein Mantra. Sondern er sagt, ich bete zu demjenigen, woher jeder seinen Namen bekommt. Du hast vielleicht deinen Namen von deinen Eltern bekommen. Paulus sagt aber, du bekommst von Gott auch einen Namen. Jedes Volk, jeder Stamm, egal auf der Erde, erhält seinen Namen von ihm. Und dann beginnt Paulus über diesen Dialog zu reden. Er ist ja schon im Dialog mit Gott. Er betet. Er geht auf die Knie. Er sagt nicht einfach, das ist die Wahrheit, glaub sie, sondern er sagt, ich bete dafür, dass er in euch was bewirkt, dass ihr den Reichtum seiner Herrlichkeit entdeckt, also seiner Macht, seiner Größe, seiner Schönheit, seiner Güte, seiner Freundlichkeit. Und das soll der Heilige Geist in euch bewirken. Die Tatsache ist ja, dass Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Und dieser Heilige Geist, Gott selbst, möchte in unserem Leben was verändern, will was bewirken, setzt einen Prozess in Gang. Jetzt geht's weiter mit dem Gebet. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr sie, die Liebe, zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Was Paulus sagt ist, wenn Gott in uns ein tieferes Verständnis in allen Dimensionen von der Liebe Gottes bewirkt, dann werden wir viel fester und stabiler, haben wir ein Fundament, auf dem wir leben können. Dann bewirkt er durch seinen Heiligen Geist in uns eine Stabilität, einen Raum, wo er drin lebt, wo er uns prägt, wo er unser Denken prägt, wo er unser Verhalten prägt, wo er unser Miteinander prägt. Vergessen, ich habe gedacht, ich mache da noch ein Herz. Ich kann ja malen. Also es geht darum, dass wir verstehen, du bist geliebt. Es hängt nicht davon ab, wie beliebt ich bin. Es ist auch nicht egal, was die anderen über mich sagen. Aber es geht auch nicht darum, dass ich mir immer sage, ja, ich bin schon okay. Sondern es gibt einen Gott, der dir gegenübersteht. Der dir sagt, ich kenne dich. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, bevor du auf diese Welt gekommen bist. Ich habe eine Leidenschaft für dich und dein Leben. Mich interessiert, wie es dir geht. Mich interessiert, wo du erfolgreich bist. Mich interessiert deine Zweifel. Mich interessieren deine Fragen. Mich interessieren deine Erfolge. Mich interessiert deine Einsamkeit. Mich interessieren deine Tränen. Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht einfach nur, um zu sagen, hier, ich vergebe dir, sondern damit du mit ihm leben kannst. Und damit du verstehst, wie groß Gottes Liebe ist, ist er Mensch geworden. Im ersten Johannesbrief heißt es mal, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Du bist geliebt. Das ist eine Zusage Gottes. Das ist nicht eine Message, die ich mir selber sage, sondern ich lebe aus diesem Zuspruch. Auch in meinen Fehlern, auch in meinem Versagen, auch in meinen Zweifeln gibt es einen Refrain oder einen Grundton oder ein Fundament in meinem Leben, wo es heißt, du bist geliebt. Auf deiner Seite steht Gott, er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass wir nicht verstanden haben, was das Evangelium heißt. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus und dass er am Kreuz stirbt, sagt uns auf der einen Seite, ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht, dass Jesus sterben musste. Und das ist vielleicht eine schockierende Nachricht und das ist vielleicht erschreckend. Und manche sagen, hey, wir dürfen gar nicht mehr über Sünde reden. Ich würde sagen, im Gegenteil, wir müssen darüber reden. Denn dann verstehen wir, warum Jesus gestorben ist. Wir leben in einer konstanten Auflehnung. Wir wollen den gar nicht da drin haben, sondern wir wollen selber an der Macht sein. Selber entscheiden, was gut und richtig ist. Aber Gott sagt, hey, du bist dafür geschaffen. In einigen Wochen, die letzte Predigt der Reihe, wird Till Fullin halten und er wird darüber sprechen, dass wir, vermutlich zumindest, dass wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Im Garten Eden waren Adam und Eva nicht alleine, sondern sie waren so unterwegs. Und das ist das Bild ohne Gott. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, aber ich möchte euch an der Stelle einfach ermutigen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich möchte euch gerne ermutigen, es geht nicht, das Evangelium sagt mir, da war ich, das Evangelium sagt mir auf der einen Seite, hey, ich habe so viele Fehler gemacht, dass Jesus sterben musste und mir dadurch seine Liebe gezeigt hat. Aber das Evangelium sagt mir auch, Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er für mich sterben wollte. Das Evangelium sagt nicht einfach nur, du bist so schlecht, geh auf die Knie und du bist unrein, du bist nichts wert, sondern im Gegenteil. Das Evangelium sagt dir, hey, du bist so geliebt, du bist so Jesus so wichtig, dass er für dich sterben wollte. Das war der Wille des Vaters und Jesus hat damit gerungen. Er hat damit gerungen, ob er ans Kreuz gehen soll, aber er hat am Ende gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hat gesagt, ich will diesen Weg gehen, weil er uns liebt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir verstehen, diese Liebe, dass Gott uns liebt, ist keine billige Liebe. Keine Liebe, die einfach den Mantel des Schweigens darüber deckt, was in unserem Leben nicht stimmt. Sondern es ist eine umfassende Liebe, es ist eine tiefe Liebe. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, je länger ich Christ bin, desto mehr merke ich, es geht gar nicht nur um das Äußerliche. Oder als ich weiß nicht so genau mein Datum, wann ich angefangen habe, mit Jesus zu leben. Das ist auch nicht so entscheidend. Aber ich weiß, dass ich irgendwann verstanden habe, ich muss Jesus selber sagen, ihn einladen, in mein Leben zu kommen und Herr meines Lebens zu sein. Und am Anfang ging es dann vielleicht so um äußerliche Geschichten. Zum Beispiel, das habe ich ja schon erzählt, glaube ich, ich habe meine Eltern beklaut. Oder die eine D-Mark Taschengeld, die haben mir nicht so lange hingehalten. Und dann habe ich mich einfach bedient. Und dann habe ich gemerkt, das passt eigentlich nicht dazu, dass ich mit Jesus leben möchte. Und habe dann das meinen Eltern auch bekannt, die haben mir das vergeben. Und es war dann wieder gut. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, es gibt da eigentlich noch tiefere Geschichten. Es gibt die tiefere Geschichte zum Beispiel, dass ich vielleicht auch Dinge sage, um geliebt zu werden, die gar nicht stimmen. Oder die tiefere Geschichte, dass ich eigentlich den Eindruck habe, ich muss selbst dafür sorgen, dass mich die Leute lieben. Und ich habe gemerkt, je tiefer ich verstanden habe, dass ich selbst tatsächlich das Problem bin und nicht nur irgendwelche äußerliche Verhaltensweisen, desto größer und wertvoller ist für mich geworden, dass Jesus mich liebt und dass er gesagt hat, ich will für dich sterben. Das Zweite, was mir heute Morgen wichtig geworden ist, die Zusage, du bist befähigt und begabt. Ich probiere das jetzt. Das ist ein Geschenk. Ihr habt es direkt erkannt, oder? Befähigt und begabt. Ich glaube, manchmal leben wir in der Haltung, ich kann das, ich bin gut, ich schaffe das. Oder diese Haltung, ich muss mich beweisen. Bei Jesus musst du dich gar nicht beweisen. Du musst weder beweisen, dass du es wert bist, dass er dich liebt, noch dass du brauchbar bist für ihn. Sondern die Bibel sagt uns, du bist von Gott befähigt und begabt. Ich habe euch einen Text mitgebracht, 1. Korinther 12. Und ich habe absichtlich wieder Sachen gelb eingefärbt, weil wieder sichtbar wird, dass es kein Monolog ist. Dass es keine christliche Theorie ist, die ich mir in den Kopf hämmere, sondern dass es der Heilige Geist ist, der mir da in mir was tut. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt aber verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Hey, die Botschaft Gottes ist nicht, jetzt bewähr dich mal und streng dich an und dann gibt's als Belohnung eins obendrauf, zum Beispiel die Gabe zu heilen oder die Gabe zu predigen oder die Gabe zu leiten oder die Fähigkeit, toll zu singen. Natürlich können wir Talente entwickeln und an Gaben arbeiten. Aber die Botschaft startet damit, oder mein Dienst oder mein Leben mit Jesus startet damit, dass Gott mir sagt, ich habe dich beschenkt. Ich habe dich befähigt, ich habe dich begabt. Du bist für mich jemand, den ich gebrauchen möchte. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind hier nicht einfach nur Zuschauer und Zuhörer, sondern Gott hat uns was gegeben, damit wir auch für ihn etwas tun können. Er hat unser Leben reich gemacht mit Fähigkeiten. Manche sind echt gut in Mathematik, manche sind echt gut im Zeichnen. Oder ich würd nie und nimmer im Zeichenunterricht bestehen können, konnte ich auch nicht. Egal, ich habe es abgewählt. Aber die Frage ist, wo sind deine Fähigkeiten, die Gott in dich hineingelegt hat? Wo er dich gebrauchen möchte, nicht nur hier in der Kirche, sondern auch zu Hause. Vielleicht bist du jemand, der extrem gastfreundlich ist und er möchte dich gebrauchen, dass du andere Menschen segnest und ihnen zeigst, wie leidenschaftlich Gott sie liebt durch ein gutes Essen, durch einen guten Kaffee, durch einen tollen Kuchen. Das kann man natürlich auch kaufen. Vielleicht bist du einfach nur jemand, der gut dekoriert und du kannst dich so gut, dann kauf doch was und lad Leute ein. Oder beschenk andere Leute mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Ich glaube einfach, Gott gibt uns wirklich Gaben und Fähigkeiten und er sagt uns nicht einfach, tu mal das, streng dich an, sondern er sagt, ich habe dich befähigt und begabt. Und es ist der Heilige Geist, der in dir das bewirkt, dass du für ihn etwas tun kannst in dieser Welt. Und das Dritte, was ich heute Morgen mitgebracht habe, der dritte Punkt, jetzt muss ich schauen, was habe ich mir da überlegt? Genau. Das soll ein Mensch sein, der so nach oben schaut. Ist immer gut, wenn man es erklären muss, die Zeichnung. Gell? Ich finde, wenn wir so über Begabung und Befähigung reden, dann klingt das sehr schnell nach Stress. Nach, jetzt muss ich. Und deswegen war mir das wichtig, an der Stelle auch diesen dritten Punkt zu bringen heute Morgen. Du bist berufen. Vielleicht kriegen wir eher gesagt, du musst dich entscheiden, was du willst in unserer Gesellschaft. Oder du kriegst gesagt, das genügt eigentlich nicht. Das ist nicht die Botschaft, die Gott dir sendet, sondern Gott sagt dir, du bist berufen. Mit den Gaben und Fähigkeiten wissen wir, haben wir vorhin gelesen, nicht jeder ist zum Gleichen berufen. Aber es geht nicht einfach nur darum, was zu tun, sondern es geht darum, dass Gott dich befähigt hat, weil er dich liebt und berufen hat. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, wieder dieser Dialog, nicht ihr alleine, oder? Manche wissen das, wenn ich über den Text predige, dann sage ich immer, das war so die Phase in der Kirchengeschichte, wo sie nicht auf die Straße durften und wo Jesus gesagt hat, schließt euch ein, bleibt zu Hause, bis der Heilige Geist kommt. Aber wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das waren nicht nur die 12 Apostel. Das war nicht, der Paulus war da noch gar nicht dabei. Es waren nicht nur die, die im Neuen Testament dann Gas gegeben haben, sondern das ist das, was wir auch sind, was Jesus auch in unserem Leben bewirken möchte. Durch die Kraft des Heiligen Geistes haben wir eine Berufung, seine Zeugen zu sein. Jeder von uns. Du bist für Gott nicht nur wertvoll, wenn du das tust, Aber er möchte dich gebrauchen. Du sollst Teil von seinem Team sein in dieser Welt. Und er hat eine Berufung für dich. Ich habe am letzten Dienstag im Alpha Live meine Berufungsgeschichte erzählt. Ich habe erzählt, wie ich damals 1994, haben wir rausgefunden, ich hatte das Buch da dabei, jetzt habe ich es nicht dabei, 1994 war das, habe ich mich in einen Jugendkreisraum gesetzt mit meiner Bibel und die Bibel aufgeschlagen, gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich sowas mache wie der Evangelist, mit dem wir da unterwegs waren, oder wenn du mich gebrauchen möchtest, dann zeig mir das. Dann habe ich die Augen zugemacht, Bibel aufgeschlagen, Finger reingehalten, dann war ich bei Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und dann habe ich mit jemand drüber gesprochen, mit einer Freundin, die hat gesagt, ja, sie kann sich das bei mir vorstellen. Und ich habe davor auch schon ab und zu mal eine Andacht gehalten und so. Ich war auch schon Mitarbeiter. Aber sie hat gesagt, wenn Gott das will, dann wird er das nochmal bestätigen. Da habe ich gedacht, ja, interessant. Genau, das wäre noch cool, wenn er es nochmal bestätigen würde. Und dann habe ich ein Buch gekauft von Friedhold Vogel, so sende ich euch, das war der Evangelist. Habe mich neben ihn gesetzt, ein bisschen weg von ihm gesetzt, habe ihm das Buch gegeben, habe ihn gebeten, es zu signieren und habe gebetet, Jesus, wenn du möchtest, dann bestätigt das doch in dem, dass der Friedhold den gleichen Vers reinschreibt. Und in dem Buch steht vorne drin, Jesus Christus sende dich, gleich wie der Vater ihn gesandt hat. Und das ist eine fantastische Berufungsgeschichte und auch eine echt coole Erfahrung gewesen für mich, damals auch ein bisschen emotional. Ich glaube, ich hatte auch den Eindruck, es müsste emotional sein. Aber es war wirklich ein besonderer Moment, weil ich gemerkt habe, hey, da spricht Gott auf eine Art und Weise zu mir, wie ich das vorher natürlich noch nicht erlebt habe. Interessanterweise erlebe ich Gottes Reden auch heute nicht immer so klar und eindeutig. Und ich habe auch im Alpha-Life-Kurs gesagt, das ist keine Methode, die ich empfehle zum Bibellesen. Aber, und jetzt warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil vielleicht manche Leute denken, wenn ich jetzt nicht so eine Erfahrung habe, wenn ich nicht so eine Berufung habe, ja, dann habe ich gar keine Berufung. Mein Bruder, der ist auch Pastor, der ist mal so weit gegangen, dass er am Anfang erzählt hat, ja, er hatte da so, war mit dem Auto unterwegs und dann hat er eine Panne gehabt und dann hat er da am Motor geschaut, auf einmal kam ein Licht vom Himmel und eine Stimme und alle haben gedacht, wow, und er hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe einfach gemerkt, das ist meine Leidenschaft und meine Fähigkeit und meine Begabung, so erinnere ich mich zumindest. Hey, du musst nicht Pastor werden. Es geht nicht nur um die Frage, wer hier vorne steht, sondern es geht darum, dass jeder von uns eine Berufung hat, dass du von Gott geliebt bist. So sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist, bevor du irgendwas für ihn tun konntest. Dass er dich so sehr liebt, dass er dich beschenkt und befähigt. Und dass er dich beruft, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Zeuge sein, das ist jede Berufung. Zeuge kann man sein mit Wort und mit Tat. Zeuge kann man sein dadurch, dass wir auch als Gemeinschaft unterwegs sind. Vieles von dem, was wir hier haben, was wir von dem heute Morgen gesprochen ist, geht nicht nur um dich, sondern es geht um die Gemeinde. Es geht um das, was wir miteinander tun können. Dass ich heute Morgen die Predigt hier halte, ist nur möglich, weil andere mit angepackt haben. Es ist Teamwork heute Morgen. Nicht nur der Worship, sondern auch das Putzen oder der Apero danach. Du bist, ich finde, wir müssten darüber nachdenken, wo leben wir aus den falschen Botschaften, die uns unsere Gesellschaft gibt, und wo leben wir aus den guten Nachrichten, die Gott uns weitergesagt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Mit welchem Spiegel sprichst du? Das war das Thema meiner letzten Predigt. Heute war das Du bist und am nächsten, in 14 Tagen nach dem Worship-Gottesdienst, möchte ich gerne ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer mit euch anschauen, wo er der Frage nachgeht, wer bin ich? Heute möchte ich die Predigt beenden mit einem Gebet. Und ganz bewusst mit einem Gebet, was du auch mitbeten kannst. Ein Gebet, wo du dich einklinken kannst, wo du vielleicht zum ersten Mal sagst, genau, ich möchte nicht im Monolog unterwegs sein, ich möchte nicht nur im Gespräch sein mit den Lebensbereichen, sondern ich möchte im Dialog sein mit Jesus. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, leise für dich mitzubeten, was ich jetzt auch bete. Herr Jesus Christus, ich staune darüber, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass ich von dir geliebt bin und dass ich mich nicht liebenswert machen muss, dass ich deine Liebe nicht gewinnen muss und dass ich dir nicht beweisen muss, wie gut ich bin. Ich danke dir dafür, dass du mir vergibst, auch da, wo ich an mir gezweifelt habe, auch da, wo ich mit kaputten Spiegeln gesprochen habe und dass du mir begegnen kannst und mir deine Liebe zeigen kannst. Ich wünsche mir, dass es geschieht, dass in meinem Leben deine Liebe Kreise zieht. Und ich danke dir, dass du mich befähigt und begabt hast. Und ich bitte dich darum, dass ich das besser verstehe und entdecke, was meine Fähigkeiten und Gaben sind. Und ich möchte dir auch danken dafür, dass du für mich eine Berufung hast, dass ich dein Zeuge sein darf, dass ich für dich in dieser Welt einen Unterschied machen sein darf. Schenk mir in der nächsten Woche Menschen, für die ich ein Zeugnis sein kann. Amen.